Einen schönen guten Morgen an die Vertreter der Presse. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass ich Ihnen, es ist eigentlich schon Nachmittag, Mittag, ja, stimmt, so morgendlich ist es eigentlich nicht mehr. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute die Autorin und Regisseurin Helgard Haug vorstellen kann und diesbezüglich etwas weiter in die Produktion der Kaukasische Kreidekreis mit ihr eintauchen kann. Ich möchte Sie kurz vorstellen, obwohl das fast schon überflüssig ist, aber wir machen es trotzdem. Helgard Haug gründete mit Stefan Kegi und Daniel Wetzel im Jahr 2000 Rimini-Protokoll. Seitdem arbeiten sie in unterschiedlichen Konstellationen unter diesem Label und sie entwickeln Bühnenstücke, Interventionen, szenische Installationen und Hörspiele. Sehr oft sind Menschen daran beteiligt, so steht es auf ihrer Website, die ihr Wissen und Können jenseits des Theaters erprobt haben. Wir nennen das manchmal auch Experten und Expertinnen des Alltags. Auch Räume oder soziale Ordnung werden von ihnen in theatrale Formen gegossen, und zwar überall auf der Welt. Mittlerweile ist es sehr international. Rimini-Protokoll sind vielfach ausgezeichnet worden, zum Beispiel 2007 mit dem Faust-Theaterpreis und 2008 mit dem Europäischen Theaterpreis in Thessaloniki. 2011 wurde das Gesamtwerk von Rimini-Protokoll mit dem Silbernen Löwen der 41. Theaterbiennale in Venedig ausgezeichnet und für die Multiplayer-Theaterinstallation Situation Rooms zum Thema des globalen Waffenhandels erhielten sie 2013 den Excellence Award des Japan Media Arts Fest. Die beiden letzten Arbeiten von Helgard Haug, die sie ohne ihre Kollegen von Rimini Protokoll inszeniert hat, sind Chinchilla Arschloch Was Was und All Right Good Night. Beide wurden zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Theater Heute kürte All Right Good Night zu Recht zur besten Inszenierung des Jahres 2022. Helgard Haug ist zum ersten Mal Gast hier bei den Salzburger Festspielen und ich freue mich natürlich sehr, dass sie da ist und diesen Auftrag angenommen hat. Liebe Helgard, in medias res. Bertolt Brecht schrieb den Kaukasischen Kreidekreis 1944 im amerikanischen Exil. Die Uraufführung mit der Musik von Paul Dessau fand 1948 in Minnesota statt, die deutsche Erstaufführung 1954 in Ost-Berlin. Ihr seid mitten in den Proben für den Kaukasischen Kreidekreis, am 12. August ist Premiere. In der Szene, ja, wer seid denn ihr?
In dem Fall setzen wir uns zusammen aus, 5 Spielerinnen und Spieler vom Theater Hora, einem Ensemble, das eben in Zürich beheimatet ist und das es noch viel länger gibt als Rimini-Protokoll, nämlich schon 30 Jahre. Und was wirklich eine sehr innovative Bewegung erstmal von Eltern mit beeinträchtigten Kindern war. Also die Eltern haben sich zusammengetan und haben gesagt, anstatt dass wir unsere Kinder in Werkstätten schicken, wo sie eben einfache Arbeiten verrichten, könnten sie nicht auch kreativ arbeiten, könnten sie nicht auch Theater machen. Und so hat sich eben dieses Ensemble gebildet. Ich weiß nicht genau, wie viele Schauspielerinnen und Schauspieler, aber 15, glaube ich, oder sowas. Also wirklich eine relativ große Anzahl von Menschen, die jeden Morgen zu ihrer Werkstatt gehen. Und hier ist die Werkstatt aber eben nicht eine Holzwerkstatt, sondern ein Labor oft, ein Theaterraum, in dem sie mit ganz unterschiedlichen künstlerischen Handschriften zu tun bekommen, weil das ist der zweite, wirklich finde ich, interessante Move oder Zeit der interessante künstlerische Entscheidung zu sagen, das ist eben nicht einfach Theaterpädagogik, sondern das sind Theaterstücke, die entstehen auf einem sehr, sehr professionellen Niveau in Kooperation mit den diversen Festivals und Theatern europaweit. Und Stücke bekannt geworden ist Jerome Bales, Disabled Theater, das ist ja wirklich auf allen Festivals, also auf allen Kontinenten letztendlich auch gewesen. Also immer, wenn wir mal sagen, zum Beispiel unsere Perkussionistin kommt aus Korea und dann sagt ein Horrorschauspieler sofort, ja, da waren wir auch schon. Also sehr, sehr weit gereist mit den unterschiedlichsten künstlerischen Projekten. Das ist praktisch die eine Seite. Mit dem Horror-Ensemble kommt eben auch eine Theaterpädagogik und kommt ein Feld an Leuten, die auch uns geholfen haben, im Anfang wirklich so zu vermitteln, zu verstehen, wie arbeitet Horror normalerweise, wie können wir das auch verstehen, wie können wir ein Werkzeug, Kasten uns auch miteinander bauen. Und dann gibt es eine ganze Anzahl von Künstlerinnen und Künstlern, mit denen ich sozusagen gekommen bin. Also mein Team, Barbara Morgenstern als Komponistin, Marc Jungreitmeier als Video-, Licht-, Designer und Kinetik-Entwickler, das ist bei dem Stück wichtig, Laura Knüsel als Bühnenbildnerin und noch eine ganze Anzahl mehr, die ganz von Anfang an in der Entwicklung des Stückes auch beteiligt waren. Und eben Minhee Ko ist Perkussionistin, die auch eine Rolle dann eben auf der Bühne spielt und ein weiterer Bestandteil ist von unserem Wir.
Von dem Wir, von dem großen Wir, das sich da ausbreitet, und das ist wirklich wunderbar. Wir kommen nochmal kurz aufs Theater Hora zurück. Also das war eine Pionierleistung, was das Theater Hora da in der Schweiz vollbracht hat, und was sie auch geschaffen haben, ist, dass es eben von einem privaten Verein sich etabliert hat als Institution, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Schauspielerinnen und Schauspieler, es gibt auch Musiker und Musikerinnen dabei, tatsächlich, das ist ihre Arbeit. Also das ist angesehen und etabliert, und es ist nicht eine Beschäftigungstherapie, sondern es ist ihre Arbeit, und sie sind natürlich absolut vollwertige Kolleginnen und Kollegen. Das war ein langer, weiter Weg und ist natürlich ein ganz starkes Zeichen für die Inklusion. Gerade die Inszenierung, die du erwähnt hast, nämlich von Jerome Bell, dadurch, dass die so international war, wurde sie auch international als starkes Zeichen der Inklusion wahrgenommen. Jetzt hast du eben zusammen, wie ich schon gesagt habe, mit Rimini Protokoll natürlich sehr oft mit Menschen eben aus dem, also diesen sogenannten Expertin des Alltags, also man könnte banal sagen, mit Laien auch zusammengearbeitet. Ist das etwas, was sich automatisch hat sich das aus eurem Theaterbewusstsein entwickelt? Also dass eure Hauptakteure waren und zum Teil noch sind? Ist das ein Zufallsprodukt? Wahrscheinlich eher nicht. Wie kam das zustande? Und ist das etwas, wo du sagen würdest, ist da jetzt das Theater Hora eine quasi natürliche Fortsetzung dessen?
Ja, nein, das war für uns überhaupt die Möglichkeit oder der erste Zugriff aufs Theater wieder. Also weil wir zwar alle aus dem Theater kommen und auch Theater studiert haben, angewandte Theaterwissenschaft, aber mit einem wir haben das posttraumatische Theater studiert, haben uns irgendwie so auch gegründet als Gruppierung, die erstmal einen ganz anderen Weg geht, die eben freie Szene ist, die keinen automatisch Rückgriff auf ein Drama macht. Also das, was jetzt passiert ist, ist sozusagen sehr ungewöhnlich für meine Arbeit überhaupt, sondern wir haben immer über Inhalte gearbeitet und dann ein Ensemble gegründet aus Menschen, die normalerweise eben keine schauspielerische Ausbildung haben. Du hast zum Beispiel erwähnt Situation Rooms, ein Stück, wo es um Waffenhandel ging. Das waren 20 Menschen, die wir gefunden haben, die ganz unterschiedlichste Erlebnisse im Zusammenhang mit Waffenhandel und Waffengewalt hatten, die wir dann für dieses Projekt gewonnen haben und mit denen wir dann gearbeitet haben. Die kannten sich untereinander nicht und die hatten auch noch nie zu tun mit Bühnenproduktionen. Das ist jetzt ein Beispiel, aber so rum sind das eben die Geschichten der Menschen, die wir unter einer bestimmten Fragestellung dann finden und auf der Bühne erzählen, in unterschiedlichsten Formaten, also von eben installativeren Arbeiten bis zu wirklich ganz klar immersiven Projekten oder eben auch wirklich so mit einer Bühnensituation, aber immer eigentlich mit dem Anspruch, die vierte Wand einzureißen.
Das ist ein guter Anspruch, finde ich. Du hast erwähnt vorher kurz, irgendwie, dass jetzt durch das Theater Hora sozusagen jetzt ein bisschen andere Arbeitsbedingungen gab. Und ich denke, dass man eben je nach Projekt ja auch immer andere Arbeitsbedingungen schafft, sowieso. Also wo man ist, mit wem man das arbeitet, das ist etwas, das seid ihr euch gewöhnt. Davon würde ich jetzt mal ausgehen. In dem Fall, du hast erwähnt, ist Theaterpädagogik ein Aspekt. Ihr habt ja jetzt nicht nur natürlich hier vor Ort geprobt, sondern auch eine längere Zeit in Zürich, auch in mehreren Kapiteln quasi. Könntest du darüber kurz was erzählen?
Ja, was ich vielleicht noch ergänzen wollte, weil du gefragt hast, ist das eine logische Fortsetzung eigentlich, die Arbeit mit Theater Hora? Und eigentlich für mich ist das eher ein Bruch. Also du hast mich ja eingeladen, das zu machen, und ich kannte natürlich Hora und finde die Arbeiten auch wirklich super interessant. Und habe mich gefreut, also ich wollte schon immer mit ihnen arbeiten, aber sie verstehen sich ja wirklich als professionelle Schauspielerinnen. Also zum Beispiel habe ich mir die Spieler gar nicht einzeln ausgesucht, sondern es gab dann Überlegungen von der künstlerischen Leitung vom Hora und irgendwie in den Überlegungen, was noch sonst an Projekten geschieht, welche Spieler das vielleicht auch am ehesten leisten können, weil natürlich der Grad der Beeinträchtigung sehr unterschiedlich ist, und die haben dann eine Auswahl getroffen, und ich habe sozusagen ein wesentlicher Bestandteil normalerweise ist eben das Suchen der Protagonisten. Das war komplett sozusagen abgekürzt durch die Information, das sind deine Spielerinnen und Spieler.
Das ist deine Besetzung.
Das ist bitte hier die Besetzung, genau. Das habe ich noch nie erlebt. Also kenne ich so nicht. Fand ich spannend, weil das dann einfach eben auch eine Gegebenheit ist, und ich dann natürlich versucht habe zu sagen, okay, ich lerne euch jetzt zum ersten Mal kennen, oder wir lernen uns gegenseitig kennen. Ich musste mich ja auch wirklich vorstellen, und hat einen sehr langen Anlauf genommen, was ich oft bei Projekten mache. Also wir arbeiten eben nicht so in dieser Logik von 6 Wochen und dann passiert alles in so einem wirklich sehr energetischen Rutsch, sondern es hat vor einem Dreivierteljahr eigentlich angefangen, dass wir eben uns zum ersten Mal getroffen haben, dass ich Workshops besucht habe, die sie gemacht haben, dass ich mir vor allem überlegt habe, ja, auch technisch, wie können wir denn diesen Spagat hinlegen, in irgendeiner Form brecht und eine Werktreue zu versuchen, sag ich mal, und trotzdem aber diesen Gegebenheiten oder der Situation der Performerinnen und Performer gerecht werden. Also wie müssen die sich eben nicht verbiegen, und ich aber trotzdem diesen Stoff, wie kann ich den trotzdem erzählen, wie kann ich Text auf die Bühne bekommen, ohne sie den Strapazen auszusetzen, zu pauken. Und jetzt wirklich irgendwie diesen mühsamen Weg zu gehen, des Memorierens und des immer wieder Trainierens und so weiter, was ich einfach nicht besonders, für niemand besonders aufregend finde, irgendwie, wenn es nur noch ums Üben geht. Also wie können wir möglichst kreativ zusammenarbeiten und die Qualität, die sie haben, die auch wirklich groß ist als Performerinnen und Performer, die anzapfen, aber trotzdem ein Precht machen, wo dann hinterher ein Verlag drauf guckt und Erben da sitzen und Rechte freigeben. Genau, also das ist praktisch der Spagat. Also es ist irgendwie wie ein dreifacher Spagat. Also wir haben irgendwie ein professionelles Ensemble, was wiederum auch zum Beispiel wir in sehr harten Verhandlungen rauskriegen mussten, erzählen die auch persönlich. Also ich habe eigentlich immer, wenn ich eine persönliche Frage gestellt habe, erst haben sie angefangen zu erzählen, und dann wurde es ganz schnell abgewürgt oder wurde gesagt, das ist zu privat. Also es war so ein Totschlagargument irgendwie in dem, wo, wenn ich versucht habe zu sagen, was ist für euch euer Verhältnis zu den Eltern, was ist für euch eine mögliche Rolle als Eltern, in dieses sozusagen, auf diese Folie auch ein bewusster zu gucken und klarer zu leuchten, durch die wir das Stück ja angucken. Also es wird eine Mutterschaft verhandelt, und es wird eine Empathie verhandelt, die ich gucke mit dem Blick auf beeinträchtigte Darstellerinnen und Darsteller. Und mich hat das natürlich von meiner normalen Herangehensweise interessiert, das genau auch zum Thema zu machen und Texte daraus auch zu generieren.
Ja, gehen wir nochmal einen Schritt zurück quasi. Also wir gehen nochmal zurück. Du hast gesagt, eben du hast auch einen Teil deines Ensembles mitgenommen, Barbara Morgenstern. Also der Original Brecht, da ist die Musik von Paul Dessau. Jetzt ist bei uns, also einmal steht nach Bertolt Brecht und die Musik ist von Barbara Morgenstern. Jetzt ist zum einen ist Barbara Morgenstern jemand, mit der du sehr lange schon zusammenarbeitest, die unglaublich viel Erfahrung in, auch in unterschiedlichsten Formaten hat, also komponiert eben natürlich auch, aber sie hat auch lange den Chor zum Beispiel im Haus der Kulturen geleitet, also auch in ähnlich wie ihr in unterschiedlichsten Zusammenhängen irgendwie gearbeitet. Jetzt ist ihre Musik, wie würdest du das beschreiben, ist jetzt ihre Musik, also einmal ist sie auf der Folie von Paul Dessau entstanden natürlich und trotzdem ist sie auch jetzt für diesen Prozess entstanden. Wie geht ihr damit um? Ist es ihre Komposition, war die jetzt abgeschlossen vor den Proben oder ist das etwas, was sich weiter auch mit der Musikerin weiterentwickelt? Wie ist das?
Ja, also erstmal hat sie sich sehr, sehr genau die musikalische Vorlage angeguckt und hat das auch ernst genommen. Also war sehr interessiert eigentlich daran zu sagen, was kann ich denn extrahieren aus Klängen, welche Folgen finde ich da und übernehme die, arrangiere die für ein Instrument. Also wir haben die Marimba, also Perkussionsmöglichkeiten auf der Bühne, noch ein paar andere Perkussionsinstrumente, aber wir wollten eben nicht jetzt noch elektronische Musik dazu machen zum Beispiel oder andere Instrumente noch dazu holen, sondern wir haben gesagt, das ist ein großes Schlaginstrument, das dominiert auch die Bühne und man guckt zu, wie diese Klänge entstehen und die Komposition ist dann eben in diesen Anlaufphasen, die wir hatten, entstanden, also nach den ersten Treffen, aber viel auch irgendwie in den Zwischenzeiten. Und wir haben dann immer geguckt, ja, wie können wir die szenisch integrieren? Wie setzen wir die ein? Wie können wir aber auch die Darsteller und Darsteller dazu bringen, mitzuspielen? Welche musikalischen Möglichkeiten gibt es da? Remo Burger zum Beispiel ist sehr musikalisch. Der hat dann viel mitgespielt. Das muss man jetzt zum Teil wieder streichen. Aber wir haben das zusammen dann praktisch, also nachdem sie die Komposition gemacht hat, einfach geguckt irgendwie, wie kriegen wir das in die szenischen Abläufe auch hinein erzählt? Wo ist die Musik auch mal ganz eigenständig? Und gibt es wirklich einen Moment, wo man einfach beim Spielen zuhört und die Gedanken auch noch mal ein bisschen setzen lassen kann. Aber das ist sozusagen Hand in Hand entwickelt worden, als wir so die Hauptstruktur des Stückes auch des Abends entworfen haben.
Und in der Originalmusik von Dessau wird ja auch gesungen. Es gibt Lieder. Gibt es Lieder jetzt in der Inszenierung?
Eins gibt's, ja. Es gibt ein Lied, aber vor allem hat mich das Element interessiert, weil Brecht ja dann auch diesen Text immer hat, also wir hören nun den Sänger, wie er sagt, was nicht gesagt werden kann oder was gedacht wird. Also es hat eine Art so Wahrheitsgehalt vielleicht, die Musik. Und eben in dem Original Brecht wird dann gesungen und auch sehr konkret erzählt, was zum Teil irgendwie vorher ein bisschen komplizierter vielleicht erzählt ist. Und diese Konkretion hat mich total interessiert für die Rolle des Sängers, die eben bei uns besetzt ist durch die Perkussionistin, aber auch irgendwie für die Frage des Umgangs mit Musik. Und es gibt ja ein Schlaflied, was zusammengesungen wird.
Weil du mit Barbara Morgenstern schon sehr lange zusammenarbeitest, drängt sich die Frage auf nach Kontinuität. Ist das etwas, also gerade weil ihr so sehr unterschiedliche Projekte auch macht, ist da eine gewisse Kontinuität mit gewissen künstlerischen Partnern? Ist ja auch der Marc Jungrein ist ja auch ein enger Vertrauter. Hat das damit zu tun oder ist es aus dieser Kontinuität schöpft man da? Ist es leichter zu einem neuen und frischen Punkt zu kommen, weil man nicht mehr alles klären muss? Und was sind für dich da die großen Vorteile?
Ja, das ist natürlich total wunderbar, wenn man sich versteht und wenn man schon eine Sprache entwickelt hat miteinander, wenn man weiß, dass man sich vielleicht auch unausgesprochen versteht, also wenn man auf der Suche nach was Ähnlichem ist, wenn eine Ästhetik schon auch abgeklärt ist und trotzdem finde ich jeweils eigentlich, dass die Situation, wie wir die Stücke entwickeln und eben auch die Darstellerinnen und Darsteller so anders sind, dass wir eben nicht auf der Stelle treten und jetzt sagen, okay, dann macht man halt irgendwie die nächste Nummer, sondern dass man eben da auch im Team versucht. Also mit Laura Knüsel haben wir noch nie gearbeitet als Bühnenbildnerin. Das ist ganz neu und aufregend und wir versuchen natürlich immer wieder uns ja eine neue Frage vorzuknüpfen und zu neuen Antworten zu kommen und nicht einfach irgendwie uns zu wiederholen.
Kein repetitives Verfahren sozusagen. Ja, Bertolt Brecht ist natürlich, das hatte ich dir damals ja auch erzählt, für Salzburg natürlich besonders interessant. Sie wissen das vermutlich alle, ich sage nur ein paar Stichworte nochmal, also Brecht und der Salzburger Totentanz als quasi Alternative oder Beschreibung des Jedermann, wenn man so sagen will, der ja nicht zustande gekommen ist, aber die Staatsbürgerschaft, für die er gerne wollte, die hat er erhalten, dann schlussendlich 1950, was zu einem Riesenskandal führte und zu einer quasi antikommunistischen Propaganda dann, und dem folgt ja dieser Brecht-Boykott. Also das ist die eine Geschichte für die Salzburger Festspiele, aber natürlich ist Brecht nicht nur aufgrund dessen ein unglaublich spannender Autor, auch gerade wieder, finde ich. Wie ist er, was ist er für dich? Gibt es für dich frühere oder auch jetzige, gibt es quasi Leseerfahrungen, Seherfahrungen? Was hast du mit Brecht am Hut?
Also für mich war Brecht immer etwas, was ich nie machen werde, weil ich zum einen wusste, dass es irgendwie sehr, sehr viele Auflagen gab vielleicht. Das hat sich ja so ein bisschen geändert, aber es war ja einfach klar, dass mit meiner Art Theater zu machen und eben Stücke, wir haben schon andere, wir haben Schiller mal gemacht, einen Wallenstein, wir haben uns mit Kleist Hermannsschlacht beschäftigt. Also es gibt schon sozusagen eine Auseinandersetzung auch mit diesem Kanon der Dramen, aber Brecht war einfach klar, das ist sozusagen wie verschlossen für mich. Und deshalb fand ich, als du mich gefragt hast, kannst du dir das vorstellen, fand ich das spontan natürlich total aufregend, aber dachte auch, wir werden es nicht machen. Also ich bin davon ausgegangen, dass wir jetzt ein Konzept entwickeln und dann das nicht umgesetzt werden kann, weil einfach durch die Komponenten, die wir haben, also Rimini-Protokoll, Horrortheater und eben Brecht, das sind eigentlich drei Dinge, die sich wie abstoßen eher oder ausschließen. Und jetzt ist es irgendwie eigentlich gelungen, diese drei Komponenten zusammenzuführen. Aber für mich war Brecht, also ich lese den sehr gerne. Ich fand viele, viele Inszenierungen zu museal. Also das finde ich, da setzt auch das Problem an, dass ich eben finde, das ist ein Autor, der sehr, sehr häufig gelesen werden kann und oft sehr, sehr museal inszeniert wird, was mich dann einfach nicht interessiert. Also mich interessiert es schon, die Texte zu überprüfen auf ihre Häufigkeit. Und ich denke auch, das war der Anspruch von Brecht zu sagen, natürlich muss das für das Publikum und die Jetztzeit entwickelt werden, Theater. Also es ist nicht Museum, was wir machen, sondern es geht darum, Themen, die die Gesellschaft umtreiben, auf der Bühne zu verhandeln und zwar miteinander.
Und es war wirklich brennend aktuell immer und politisch brennend aktuell. Also von daher ist das natürlich ein Widerspruch in sich, wenn das, da bin ich ganz einverstanden mit dir, wenn das quasi museal oder eine gewisse Zeit einfach museal gehalten werden musste. Also es gibt ganz offensichtlich eine große Lockerung dessen. Also, und da bin ich auch sehr froh, dass wir das gemeinsam auch mit dem Verlag und den Erben so klären konnten. Der Kreidekreis. Für mich ein Stück, das habe ich dir auch gleich zu Beginn gesagt, ist tatsächlich eines meiner Lieblingsstücke, wenn es das überhaupt gibt, aber ist so, weil ich es in vielerlei Hinsicht irgendwie unglaublich, unglaublich spannend und gerade heute auch wieder finde, aber das ist nicht so interessant. Interessanter ist, wie es für dich, also thematisch gesehen, jetzt auch durch die Arbeit, hast du da, was sind für dich die Hauptthemen darin und was hast du gefunden oder auf der Suche nach was bist du noch?
Ja, mit unserer Inszenierung schreiben wir das Stück eigentlich ein Stück weit fort. Also zum einen setzen wir an der Schlussszene an. Also wir starten im Gerichtssaal, dort, wo eben am Schluss des Stückes verhandelt wird, welche der beiden Mütter, also die soziale oder die leibliche Mutter, die richtige Mutter ist, die mütterliche Mutter. Eben die bei dem Wettstreit also loslässt und eben eher für den Schutz des Kindes sich einsetzt, als auf ihr Recht besteht. Das, soweit ist es Brecht. Und er gibt uns eine Antwort mit. Er sagt also, die Frage ist hier geklärt. Es geht ja sozusagen sehr sinnbildlich über diese zwei Mütter, aber es wird natürlich auch, es geht um Kapitalismus versus Kommunismus, es geht um zwei Systeme, es geht um verschiedene Denkweisen, aber er gibt am Ende dieses Stückes eine ganz klare Antwort. Und wir vollziehen das erstmal so nach, also wir vollziehen den Kampf nach und fragen dann aber zum einen, wer kommt noch in Frage? Also gibt es andere Personen jetzt erstmal von den Spielern, die wir da haben, der abwesende Soldat, der Richter, die Sängerin, also der Sänger oder die Perkussionistin bei uns, könnten sie sich auch eignen und übergeben das sozusagen an das Kind. Also wir machen aus dem Objekt, über das da gekämpft wird, das da in der Mitte hin und her gezerrt wird, machen wir ein Subjekt, was eben sich selbst entscheidet, was die Welt befragt, auch guckt, was die Welt dem Kind bieten kann, also fordert auch. Und so erzählen wir praktisch diese zwei Proben, die es bei Brecht gibt, der eben diese Probe, diese Zerreißprobe zweimal macht, die machen wir insgesamt achtmal und gucken immer wieder, zu welcher Antwort wir kommen und ja, ob sich, wie sich eben diese Frage nach Empathie beantworten lässt oder angucken lässt.
Unter jeweils veränderten Bedingungen quasi. Das sind ja, sind das Identitätsfiguren oder sind da Identitätsfiguren für die Spielerinnen und Spieler dabei? Wie würdest du das einschätzen?
Absolut. Also die haben sich die Rollen auch wirklich ausgesucht. Also wir haben so in den ersten Vorbereitungstreffen natürlich erzählt, um was es geht. Wir haben das versucht so darzustellen, auch mit sozusagen Objekten, ne? Irgendwie zu sagen, da gibt es ein Kind, da gibt es zwei Mütter und um das Kind wird jetzt gekämpft. Das geht aber eben noch andere Spieler, die da mit reinkommen und die haben sich die Rollen ausgesucht. Also es gab auch, die soziale Mutter war irgendwie, die war einfach klar, das ist auch wirklich eine Traumbesetzung. Die biologische Mutter, die wir Fürstin nennen, also die praktisch das Kind irgendwie vergisst, bevor sie sich selbst in Sicherheit bringt. Das ist auch ganz toll besetzt. Der Richter, der hat sich das auch selber ausgesucht. Wir erzählen eigentlich auch innerhalb des Stückes, wie es zu diesen Rollenbesetzungen kam. Also es gibt improvisierte Stellen, wo sie sich eben fragen, wie bin ich zu meiner Rolle gekommen? Das Kind erzählt immer, dass Robin irgendwie bei den ersten Proben leider krank war und dann blieb nur noch die Rolle des Kindes übrig. Aber auch das, würde ich sagen, hätte besser gar nicht laufen können. Aber so genau haben die relativ schnell diese Rollen angenommen und wir haben eher in Improvisationen gemerkt, also wenn das Kind jetzt zum Beispiel sagt, ah nee, ich gehe zurück zu meiner leiblichen Mutter, weil da ist auch viel mehr Geld. Also letztendlich geht es ja auch darum, ne? Es ist der Erbe über das Kind, kommt sie an ihr eigene finanziellen Möglichkeiten auch erst wieder ran, die braucht das Kind auch. Und er hat irgendwann mal in der Improvisation entschieden, dann gehe ich doch zurück zur Fürstin. Das klingt gut, klingt super.
Dann doch und, für alle besser.
Ja, genau. Und das hat zum Beispiel die Elena, die Krusche spielt, die Magd spielt, die sich um das Kind gekümmert hat, unglaublich gekränkt. Also sie war richtig am Boden zerstört und eigentlich für den Rest des Tages konnten wir nicht weiter proben, weil diese Kränkung so direkt emotional empfunden wurde auch. Und so rum geht's, also es ist sehr, die sind sehr, sehr identifiziert mit den Rollen.
Es gibt ja einen Kollegen, der zugeschaltet wird, also der nicht live vor Ort ist. Das weist ja schon darauf hin, dass es andere Medien auch gibt. Also du arbeitest auch mit Video, auch in dem Fall. Wie arbeitest du auf diesen verschiedenen Ebenen oder wie kommt ihr damit zurecht? Weil da ist ja doch eine Menge Technik involviert. Und gerade auch dann die nächste Frage, die sich da vielleicht auch anschließt. Du hast in deinen letzten Inszenierungen, vor allem in All Right, Good Night, der sehr stark mit Sprache, also als Autorin, aber sehr, sehr stark mit diesem Element Sprache umgegangen, eben aber auch visuell damit. Gibt es da Brücken zum Kreidekreis?
Ich dachte, die sind stärker, die Brücken. Es hat sich eigentlich jetzt irgendwie über die letzten Probentage auch rausgestellt, dass es gar nicht so wahnsinnig viel Textprojektion wahrscheinlich geben wird. Dass der eine Darsteller zugeschaltet ist, hat wirklich auch damit zu tun, dass für ihn diese Reise hierher zu belastend war. Also da auch damit mussten wir halt immer wieder umgehen, zu sagen, was geht denn? Das ist erstmal strapaziös hier. Auch so ein großes Festival, so ein wichtiges Festival, eine sehr große Bühne, eine sehr große Zuschauertribüne. Also auch da akklimatisieren wir uns langsam. Und Video in dem Sinn eben mit der Zuschaltung des Darstellers ist für mich erstmal eine Behelfslösung gewesen. Also wir haben dann gesagt, er ist abwesend, der Soldat, das passt. Die sind eben meistens im Krieg. Es gibt so eine komische, vielleicht, ich denke oft irgendwie an Zelensky, der sich halt immer so zuschaltet in seinem Camouflage-T-Shirt. Irgendwie sowas hat es auch so ein bisschen und macht irgendwie Sinn. Und das wichtigste Element aber jetzt dabei ist, dass den größten Teil des Textes, der eben der Brecht-Text ist und der für mich eben auch wichtig ist, dass der rhythmisch gesprochen ist, dass der präzise ist, dass der wortgenau ist, der wird den Darstellerinnen und Darstellern eben per In-Ear zugeflüstert. Also wir legen die Technik von Anfang an eigentlich auf. Das kann man mitkriegen am Anfang, weil es so einen sehr offensichtlichen Soundcheck gibt. Aber danach verschwindet es und sie sind praktisch erstmal über diese Zuspielung auch in eine Art, ja, Korsett ist jetzt negativ, aber sozusagen in eine Form gebracht. Und dazwischen, das sind ganz, ganz, ganz viele einzelne Takes, dazwischen gibt es dann Improvisationen und dann gibt es eben wieder irgendwie diese präzisen Stellen und in diese präzisen Taktung ist eben auch das Video eingetaktet. Also wir haben praktisch schon mit dieser Vorlage das Video erstellt und ja, proben jetzt damit.
Ja. Und diese, wie du sagst, diese In-Ear, das ist das etwas, was gut angenommen wird von den Kolleginnen und Kollegen? Oder ich meine, das braucht sowieso für alle. Also da braucht man ja einen Moment, bis man das,
genau,
bis also, man das lernt.
Ja, das war auch ein langer Weg, würde ich sagen. Also haben wir ganz früh angefangen mit zu experimentieren. Geht das? Also fühlt sich das überhaupt an, wenn man da eine Stimme im Ohr hat? Und kann ich dann trotzdem die Aufmerksamkeit für meine Spieler auf der Bühne haben, für meine anderen Mitspieler? Viele Sachen sind auch schwierig zu artikulieren. Also wir arbeiten sehr, sehr eben auch, ne, an, wie spricht man das aus? Also es gibt ja auch noch irgendwie die Hürde des Schweizerdeutschen, wo...
Wollte ich gerade ansprechen.
Das ist, genau, das ist nochmal eine Herausforderung, wo es dann teilweise auch auf Schweizerdeutsch gesagt wird. Und da an so Stellen und auch bei den Protagonistinnen und Protagonisten, die so ein bisschen Schwierigkeiten haben mit der Artikulation, dazu kommt dann auch oft Video eingeblendet, dass man, oder es wird nochmal wiederholt, dass man eben nicht das Gefühl hat, okay, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was sie sagen wollte, sondern dass das eben immer auch nochmal nachgeliefert wird.
Genau, auf das Schweizerdeutsche wollte ich dich gerade. Mir ist das ja vertraut.
Ja, vertraut ist mir auch, aber ob man es versteht. Nein, es ist eigentlich, genau, wir haben es versucht, also die meisten sprechen auch Hochdeutsch, aber natürlich ist es für sie eine Fremdsprache, ne?
Ja. Irgendwie. Ja, aber als Schweizer, das weiß ich aus Erfahrung, kommt man nicht ohne Hochdeutsch aus. Also das ist so. Aber da entstehen immer schon in den, schon wenn man noch in den Kinderschuhen steckt, sehr lustige Kombinationen. Ja. Man lernt dann schnell, dass sich auch ganz neue Wörter bilden lassen, wenn man zwei Sprachen zusammenfügt, auf jeden Fall. Parallel zu der Inszenierung entsteht ja auch ein Hörspiel. Mhm. Ja. Du bist ja eine Hörspiel-Spezialistin, anders kann man es gar nicht sagen. Es gab eine Anfrage dazu und ich fand das großartig, dass du gesagt hast, du nimmst das auch gleich noch auf dich. Wie war das oder wie ist diese parallele Hörspielentwicklung vor sich gegangen?
Ja, ich mache das tatsächlich oft, also aber dann in einem großen zeitlichen Abstand zu den Theaterproduktionen. Es gibt auch Hörspiele, die entstehen vor den Theaterproduktionen und dann wird ein Theaterstück danach, also es ist nicht unbedingt sozusagen eine so eine Nachstellung oder eine Zweitverwertung, sondern ich betrachte eigentlich die beiden Formen sehr gleichrangig und erzähl sehr gerne auf beiden Ebenen. Also das, was natürlich dann beim Hörspiel wegfällt, alles Visuelle zu überlegen, wie kann ich das denn übersetzen in Hörspiel, wie kann ich es auch verdichten. Also das Hörspielgefäß ist ja oft irgendwie diese 54 Minuten, in die das dann gebracht werden muss. Selbst so ein Abend wie All Right, Good Night, der 2,5 Stunden lang war, haben wir dann irgendwie so abgeschmolzen. Und dabei passieren tolle Sachen, finde ich. Also ich find, mag diese ja, Vorgänge des Anreicherns für die Bühne und des Verdichtens fürs Hörspiel. Und hier passiert das jetzt zeitgleich. Auch das ist wirklich spannend. Also wir haben noch in Zürich Aufnahmen gemacht. Es gab eine Woche, wo wir uns ganz diesen Aufnahmen gewidmet haben, wo wir so ein kleines improvisiertes Tonstudio aufgebaut haben und dann diese Texte eingesprochen haben, die Musikaufnahmen gemacht haben und dann auch da improvisiert haben, immer wieder sie auch befragt haben zu ihren Rollen und das jetzt eben zusammenschneiden für das Hörspiel. Also es ist nicht einfach nur sozusagen, was ja auch toll gewesen wäre, zu sagen, man macht da jetzt die Mikrofone auf und hat so eine Art streamen, sondern es ist wirklich für das Medium Hörspiel gegriffen.
Ja, und wird parallel zur Premiere ausgestrahlt vom Hessischen Rundfunk und von Ö1. Ja. Und das finde ich auch wirklich sehr spannend und freue mich da sehr drauf. Wenn wir einmal noch so ein bisschen in die Zukunft schauen, gibt es, also das ist etwas, was du jetzt eben mit wie du gesagt hast, mit künstlerischen Kräften, die du mitgebracht hast und mit dem Hora-Ensemble, was du neu kennengelernt hast. Gibt es andere neue Projekte, die dich wieder mit deinen Kollegen von Rimini Protokoll zusammenführen oder ist das etwas, was auch immer parallel auch passiert?
Ja, auf jeden Fall. Also das Prinzip eigentlich dieser Bandkonstellation haben wir schon lange, also dass eben möglich ist, in allen Konstellationen zu arbeiten, aber eben auch es Solo-Arbeiten gibt. Ich finde das auch sehr erfrischend, also dass man einfach immer guckt, irgendwie für welche Arbeit gehen wir zu dritt zusammen, zu welcher machen wir dann Arbeiten in Zweierkonstellationen oder holen nochmal andere Künstlerinnen oder Künstler dazu. Aber ja, es wird auf jeden Fall auch weiterarbeiten geben.
Und du bist ja dann, soweit ich weiß, ist ja All Right, Good Night tatsächlich auch als Buch herausgekommen. Also du bist, also im wahrsten Sinn des Wortes, sowieso auch unter die Autorinnen gegangen. Das bist du ja prinzipiell, aber das ist nochmal was anderes, wenn dann so Bücher irgendwie im Regal stehen. Ist das etwas, wo du sagst, dass da tut sich auch nochmal ein neuer Horizont auf?
Ja, ich finde es spannend, irgendwie zu gucken, wie kann man auch da wieder so einen Wechsel eigentlich in ein anderes Format finden. Also das war bei dem Erarbeiten dann der Romanversion, die natürlich, da liegt der Theatertext zugrunde oder eine sehr frühe Form, wo es eben auch noch sehr viel umfangreicher war, dann haben wir es sehr verdichtet fürs Theaterstück, nochmal verdichtet fürs Hörspiel und dann konnte das praktisch wieder Luft bekommen für die Buchfassung und ein bisschen anders gegriffen werden, erzählt werden. Aber zu sagen, das erreicht auch andere Leute, finde ich natürlich fantastisch. Also so wie ein Hörspiel andere ja, Menschen erreicht und die eben nicht nach Salzburg kommen müssen und eine dieser Tickets ergattern müssen, sondern dass man das einfach anders kommunizieren kann, dass so ein Buch einen Weg findet in ja, viele, viele Wohnzimmer und unter ganz ja, Umständen, die ich gar nicht kenne, dann gelesen werden kann. Das ist auch so ein bisschen neu, auch ein bisschen beängstigend, finde ich. Also wo ist das jetzt überall? Aber ich mochte das und habe das sehr auch gesucht für den Text.